Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und wir haben keinen Simon Zoller zu Gast.
Nee, heute mal nicht. Aber dafür, wie ihr wahrscheinlich oder die meisten von euch schon mitbekommen haben, Konkurrenz auf dem Podcastmarkt rund um den VfL Bochum und zwar vom VfL Bochum direkt.
Also das ist natürlich dann doch schon große Konkurrenz. Ich weiß nicht. Ach ja, also jetzt Spaß beiseite. Ist natürlich schön, wenn der Verein da auch mit einsteigt. Die haben dann nochmal ganz andere Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, auch ganz andere Möglichkeiten, die Spieler vorzustellen. Das, was wir natürlich halt auch machen könnten, mal ab und zu einen Spieler oder so einladen, aber so in dem Umfang, wie es bei dem Podcast beim VfL passieren wird, ist es uns halt auch einfach zeitlich nicht möglich, sowas zu machen. Deswegen ganz schön, dass der Verein da jetzt sowas macht und ja, die Medienwelt, kann man mal so sagen, rund um den VfL ein bisschen bereichert.
Genau, auch wenn es natürlich vereinsintern ist, aber so wurde auch schon ein bisschen geteasert, dass dann vielleicht auch mal Ehemalige zu Wort kommen können. Das ist sicher eine ganz schöne Ergänzung. Nichtsdestotrotz haben wir dafür, ja, was uns, es gab schon ganz nette Vergleiche auf Twitter, immer noch ein bisschen hervorhebt, ist, sind die Gegnergespräche, die wir ja ganz gerne in letzter Zeit wieder geführt haben. Und da haben wir auch diesmal wieder jemanden zu Gast, richtig?
Richtig, und das ist auch wieder ein alter Bekannter. Alex ist wieder dabei gewesen oder wieder dabei. Wie man sieht, war ja schon in der Hinrunde zu Gast bei der Gegnervorstellung am Anfang der Saison. Und mit ihm habe ich ein bisschen über den HSV gequatscht, über die letzte Formkrise, warum uns der HSV gefährlich werden könnte. Über Sonny Kittel haben wir geredet. Und dann auch natürlich, warum er jetzt glaubt, dass es in dieser Saison dann doch klappen könnte mit dem Aufstieg für den HSV. Das hört ihr wie immer im Anschluss an das, was Tobi und ich hier gleich produzieren werden.
Genau. Und wir gehen, würde ich sagen.
Nee, ich möchte einmal noch dazwischen grätschen, denn bevor wir uns dem Fußballerischen widmen, nämlich dem Fußballerischen auf dem grünen Rasen, den jeder anfassen kann, gibt es eine erfreuliche Nachricht aus der E-Sports-Abteilung, denn der VfL Bochum ist Meister. Auch etwas, was ich nicht gedacht hätte, das mal irgendwann sagen zu werden. Und zwar Meister der Division Nordwest in der VBL. Also FIFA 21 E-Sport Meister ist unsere E-Sport-Abteilung geworden. Davon dann auch nochmal hier herzlichen Glückwunsch. Da kann man dann auch sagen, dass die Nordwest-Division im Vergleich zur Südost-Division, für die Leute, die jetzt nicht so da drin waren, doch vergleichsweise die stärkere war. Unter anderem Vereine wie Werder Bremen mit Megabit, der sollte ja vielen Bochumer noch ein Begriff sein. In der Liga Wolfsburg ist da drin, die auch sehr stark sind. Und der VfL hat es dann geschafft, einen Spieltag vor Schluss Meister zu werden. Hat auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2 Derby-Siege geholt gegen Schalke. Also da auf jeden Fall die Nummer 1 im Pott im E-Sport.
Ja, also wirklich eine sehr, sehr schöne Leistung. Also es wurde jetzt vor der Saison aufgesplittet, weil eben die Anzahl der Vereine, die dann am Ende mittlerweile mitspielen, da es ja eben nicht so ein Ligensystem gibt mit erster, zweiter, dritter Liga, wie jetzt im fußballerischen Profibereich, wo das Ganze dann vor der Saison dann aufgesplittet in diese 2 Teilbereiche und dass man den einen davon gewinnen konnte. Ich denke, da hat so keiner mit gerechnet. Du hast gerade schon gesagt, wir haben echt starke Gegner dabei und ja, auch für den VfL, ich sag, auch wenn vielleicht viele Fans, ich weiß, es gibt immer noch einige Bochumer, denen gar nicht ganz so ganz bewusst ist, dass der VfL da auch noch unterwegs ist, aber die vereinsinternen Medien teilen ja in letzter Zeit dann auch immer wieder was oder haben dann auch am Ende da immer darauf hingewiesen, dass dann noch der letzte Spieltag ansteht und so weiter. Und ja, da können wir froh sein, dass das in dem Bereich momentan auch so gut läuft, neben eben dem sportlichen Bereich der Profis.
Richtig, und dem widmen wir uns wieder zum E-Sport. Da können wir irgendwann in Zukunft mal ein bisschen mehr wieder drüber quatschen. Jetzt steht erstmal das nächste Topspiel an gegen den Hamburger SV und das ist natürlich nach Fürth dann auch der nächste große Brocken. Ich habe mir das Spiel gegen Kiel angeguckt, ich denke mal so wie viele andere Bochumer auch. Da habe ich übrigens auch mit Alex drüber gequatscht und da ist halt aufgefallen, dass der HSV doch schon sehr, sehr spielstark war. Jetzt gerade kurz bevor wir aufgenommen haben, hat VfL Stats auf Twitter auch geschrieben, dass der HSV sich gegen die Top 4 der Liga dann doch sehr, ja, nicht schwer tut, sondern gut spielt gegen die, eben genau das Gegenteil. Und damit ist halt morgen eigentlich auch wieder zu rechnen, beziehungsweise wenn ihr die Folge auf den Social Media Kanälen seht, ist nämlich schon der Spieltag, aber manchmal geht es leider nicht anders bei uns. Deshalb kommt die Folge jetzt zu spät.
Genau, ja, also es ist für uns, ich meine, wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass da, oder schon verschiedenste Namen auch für die aktuelle Phase gefunden, aber ja, es sind die Wochen der Entscheidung und da ist jetzt eben das nächste Topspiel dran, 18:30, beste Zeit. Wie gerne wären wir alle im Stadion Leider geht es nicht. Und wir müssen von zu Hause die Daumen drücken. Aber dass das wieder ein absoluter Kracher wird, das denke ich mal klar. In der Hinrunde war es so, dass dieses Spiel ja wirklich ein Wendepunkt für uns war. Und eben die Leistung, die da gezeigt wurde, oder die auch die taktische Marschrichtung, die da eingeschlagen wurde, dann durch die nächsten Wochen getragen hat. Und können wir nur hoffen, dass es jetzt eben auch in der Rückrunde wieder klappt, dass man das Spiel natürlich nicht mit einer neuen Ausrichtung, also ich denke mal, es kann natürlich Veränderungen im Vergleich zur letzten Woche geben, da werden wir auch noch gleich drüber sprechen, aber es ist natürlich schon so, dass das jetzt nicht irgendwie nochmal alles über den Haufen geschmissen wird, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten so gut geklappt hat. Also da werden wir den HSV nicht so nochmal überraschen können, wie wir es in dem Spiel vielleicht gemacht haben. Aber ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Nummer.
Ja, wobei ein, zwei Überraschungen könnte es dann vielleicht doch geben. Gerade dieses Sturmzentrum ist dann natürlich wieder prädestiniert für, dass da Thomas Reis jetzt gegen Fürth schon gezeigt hat, dass er da nicht unbedingt Silvia aufstellt. Und jetzt mal gucken, wie er es gegen den HSV macht. Aber jetzt, gerade habe ich es dann ja schon gesagt, Simon Zoller fällt wieder aus gegen den HSV, ist natürlich dann immer noch ein großer Verlust, vor allem was das Anlaufverhalten angeht. Wer auch ausfällt, ist ja Gamboa wegen seiner Gelbsperre. Und Lampro und Weiland, die sich aber halt mittlerweile langsam oder sicher wieder auf dem Weg ins vollständige Mannschaftstraining befinden.
Genau, ja, also für die beiden super, dass sie jetzt immer näher wieder rankommen. Inwiefern das, also man muss ja schon sagen, die beiden sind jetzt keine Spieler, die schmerzlich vermisst werden, wie es bei einem Blum zum Beispiel der Fall war, der ja auch lange ausgefallen ist. Oder wie es auch bei einem Zolli ist, der natürlich jetzt wieder leider ausfällt und aber hoffentlich gegen, also nächste Woche ins Mannschaftstraining einträgt und hoffentlich gegen Fortuna dann wieder dabei sein wird. Das hat Reis zumindest heute so gesagt, aber da muss man ja auch sagen, zuletzt war es ja bei Blum auch so, dass er immer wie meinte, ja, dann und dann ist er wieder da und dann hat es doch nicht geklappt. Also letzte Woche hieß es auch, dass Tolly wohl gegen Hamburg schon zur Verfügung stehen könnte. Bei so muskulären Geschichten, da ist es immer schwer, eine genaue Prognose abzugeben. So muss man von Woche zu Woche schauen und ja, fest steht, dass er morgen nicht ran darf. Und ja, so ein bisschen über den Ersatz wurde dann auch nochmal gesprochen, da ja Silver eben letzte Woche nicht mal eingewechselt wurde, was ja gut von vielen auch begrüßt wurde. Es gibt ja bekanntlich viele Bochum-Fans, die Silver den Abgang wünschen und sonst eigentlich nichts mehr bei uns. Aber es gibt immer noch auch noch genug andere, die sie dann auch dann so ein bisschen, naja, dagegen halten und es dann schade finden, dass er eben die Chance nicht bekommt. Reis hat ja im Nachhinein auch durchblicken lassen, dass es eben daran lag, dass ihm die Trainingsleistung von Silver überhaupt nicht gefallen hat in der Woche vor dem Spiel. So nach dem Motto, ja, ich bin ja, muss ja eh spielen, weil ist ja, kann ja kein anderer spielen und so hat das im Training sich auch verhalten. Dann durfte er eben gar nicht ran. Jetzt haben die beiden dann wohl unter der Woche oder zu Beginn der Woche dann mal nochmal ein Gespräch gehabt. Reis hat ihm nochmal gesagt, was er von ihm will und diese Woche hat Silver dann wohl auch, naja, deutlich ansprechender trainiert. Insofern ist er wieder ein ernsthafter Kandidat, auch die Position zu begleiten. Ich weiß nicht, mit was rechnest du? Also meinst du, es wird wieder so ähnlich gespielt wie gegen Fürth mit, sag ich mal, noch einem zusätzlichen Mittelfeldspieler und einem Jule, der dann vorne so ein bisschen die Spitze gibt? Oder rechnest du wieder mit einem klassischen Stürmer, wie es eben, ja, Silver dann am ehesten wahrscheinlich machen könnte, oder mit Nowotny, Hartwig oder Bonga, die wurden zumindest auch alle nochmal von Reis genannt.
Da hat er dann wieder zum Schluss alle Optionen, die er hat, einmal genannt, damit er sich da bloß nicht in die Karten schauen lässt. Ich finde es erstmal halt wieder gut von unserem Trainer, dass er einfach durchgreift. Also, dass es ihm egal ist, was das jetzt für ein Name ist, dass es ihm egal ist, ob das jetzt am Ende doch eventuell die einzige Option sein könnte, dass er einfach durchgreift und sagt, so ein Verhalten kann nicht sein. Er hat dann ja auch gesagt, dass das jetzt gerade zum Schluss müssen alle mitziehen und wer nicht mitzieht, der hat halt Pech gehabt. So, da zögert er nicht. Und das hat er jetzt hier wieder unter Beweis gestellt. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir nochmal so spielen wie gegen Fürth. Klar, die zweite Halbzeit war gut, ohne Wenn und Aber. Aber die erste Halbzeit hat mir da gar nicht so gefallen. Und dann natürlich würde Reis dann vorher halt nochmal sagen, was in der ersten Halbzeit alles falsch gelaufen ist und die Mannschaft dann eher darauf einstellen, so zu spielen wie in der zweiten Halbzeit. Aber ich glaube, gegen den HSV ist es dann doch nicht so schlecht, wenn du da vorne mit Silvia jemanden hast, der einfach ein bulliger Stürmer ist, der sich da durchsetzen kann, weil die Verteidiger vom HSV sind ja auch recht körperstark. Deswegen würde ich halt Silver bevorzugen. Ich denke mal, Nowotny, klar, vom Anlaufverhalten ist er eher so wie Zolli, aber ist jetzt auch ein bisschen länger außen vor gewesen. Ein Bonga glaube ich nicht, dass er da hinkommt und ja, Luis Hartwig eher weniger.
Ja, also ich rechne eigentlich auch damit, dass er dann morgen diesen Wechsel vornimmt. Weil, gut, also natürlich gegen Fürth war es ja auch eine bewusste Maßnahme, um im Mittelfeld dann noch einen mehr zu haben, um gegen die Raute von Fürth zu bestehen. Jetzt ist es so, dass Fürth natürlich dann auch gewechselt hatte vor dem Spiel. Also da musste man am Anfang sich dann erstmal so ein bisschen finden. Eisfeld hat seine Sache ja auch ganz gut gemacht. Defensiv natürlich irgendwie beim 1-1 nicht ganz toll ausgesehen, aber das ist halt auch nicht seine Stärke. Dafür offensiv das 1-0 eingeleitet. Also der hat sich jetzt auch nicht zu Schulden kommen lassen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, das war mal eine Idee, aber Eisfeld hat es nicht gut gemacht. Also eine Chance hätte der Mann auch erneut verdient. Und wie er jetzt unter der Woche trainiert hat, kann man jetzt nicht sagen. Man hat nur gehört, dass Ganvula eben wieder besser unterwegs war. Also ich bin einer von denen, die sagt, Sylvain hat nochmal eine Chance verdient. Und auch ganz einfach aus dem Punkt, wenn wir Sylvain abgeben wollen, dann hätten wir das letztes Jahr machen müssen im Sommer, weil jetzt so wie er momentan spielt, kriegt man da nicht einfach keinen guten Preis mehr für. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, wir müssen Sylvain ganz oft die Chance geben, damit er seinen Preis hochtreiben kann und damit irgendwie den Aufstieg riskieren oder zumindest, dass man dann nicht irgendwelche Spiele herschenkt. Aber gerade wenn er jetzt unter der Woche sich nochmal wieder besser präsentieren konnte und da vielleicht auch nochmal ein bisschen draus gelernt hat, dann wäre das jetzt einfach die Chance, nochmal zu zeigen, dass er es noch drauf hat, ne? Weil er eben von den guten Leuten eingesetzt werden kann. Das haben wir natürlich auch schon häufiger gesagt. Ich habe mir das auch mal gewünscht, dass er mal in der Startformation mit eben einem Jul dahinter und auf den Flügeln begleitet von Blum und Holtmann, dass er von denen eingesetzt werden kann. Aber ja, das müssen wir dann natürlich sehen. Am Ende entscheidet Reis das morgen, wenn er es nicht jetzt schon im Kopf hat, wenn es dann daran geht, die Aufstellung zu benennen. Mich würde es freuen, wenn er mal die Chance hat, aber am Ende kann man nur abwarten.
Ja, das stimmt. Ich finde sowieso in den letzten Spielen, immer wenn wir ausgefallen ist, außer wenn es halt jetzt so eine eindeutige Position war, dann haben wir halt diskutiert und dann hat Thomas Reis uns am Ende doch halt ein bisschen überrascht. Und deswegen, wir beide gehen mit Sylvain. Am Ende wird es wieder was ganz, ganz anderes, was er sich da ausgedacht hat. Es bleibt spannend, aber ich finde auch jetzt gerade mit diesen beiden Flügeln und mit dem Jul dahinter hast du eigentlich die besten Möglichkeiten, um Sylvain einzusetzen, ihm die Bälle da zu servieren und ihm dann halt so auch ein bisschen das Selbstvertrauen zurückzugeben. Du hast jetzt gerade den Preis angesprochen, der natürlich auch immer ein Faktor ist und gerade jetzt beim VfL, wenn man halt irgendwie seine Schulden begleichen möchte. Aber auch, ich sehe es halt aus der sportlichen Sicht, dass ein Sylvain, wenn er jetzt wieder in Form kommt, im Saisonendspurt einfach nochmal deutlich wichtiger wird und dass, wenn du dann ein Sylvain in Topform oder halt nahezu wieder an der Form von letzte Saison im Kader hast und noch einen Solly vorne, dann ist das ein ganz, ganz starker Trumpf für die letzten Spiele, weil dann kannst du im Grunde beide immer wieder reinwerfen und dann sind beide hoffentlich da vorne so gefährlich, dass die Gegner sich denken, oh Gott, was kommt denn da jetzt auf uns zu?
Ja, das stimmt. Das macht natürlich für den Gegner dann auch noch mal die Sache schwieriger, wenn sie dann gar nicht wissen, mit wem sie zwingend rechnen müssen oder wie wir das Ganze angehen. Beziehungsweise einfach diese Angst, dass man einen guten Silver dann noch reinhauen kann. Das würde mich einfach freuen, wenn der Mann jetzt nochmal zur Form zurückfindet für den Rest der Saison. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht fängt es morgen damit an. Selbst wenn er nicht startet, kann es ja sein, dass er zumindest mal wieder eingewechselt wird. Ich denke, das hat er sich ja zumindest erarbeitet durch die Trainingsleistung, so wie sich das angehört hat. Und vielleicht kann er ja dann auch, selbst wenn er nicht starten darf, dann bei der Einwechslung nochmal zeigen, was er drauf hat. Also ich denke, er wird auf jeden Fall morgen ein paar Spielminuten bekommen. Wie das Ganze dann aussieht, sehen wir am Ende erst dann. Wer allerdings ein bisschen klarer ist, dass er reinkommt, ist Bockhorn. Der wurde letzte Woche eingewechselt, hat einen ordentliche Kopfnuss bekommen und der hat irgendwie eine Platzwunde am Auge gehabt. Wurde ja direkt auf dem Feld getackert. Aber bei dem scheint es wohl ja ganz gut ausgegangen zu sein. Er konnte direkt am Montag wieder mittrainieren und wird ja die Rechtsverteidigerposition bekleiden. Das ist kein großes Geheimnis.
Das denke ich auch. Also klar, da hätte man jetzt irgendwie nicht Gamboa, Pantovic wäre vielleicht noch eine Option gewesen. Das ist aber unter Dutt halt irgendwie auch gescheitert. Dann hat Thomas Reis ja auch gesagt, dass die Innenverteidiger außen spielen können, aber dann ist doch Bockhorn, der ja ein Rechtsverteidiger ist, da besser geeignet, als wenn du da zum Beispiel einen Dekali spielen lässt. Deswegen ist es schön, dass er sich nicht schlimmer verletzt hat und dann da hinten die Seite dicht machen kann.
Also die direkten Varianten B oder C, die Reis jetzt genannt hatte, waren tatsächlich sogar, was er auch meinte, was den einen oder anderen vielleicht überraschen könnte, weil er nie im Kader war, aber wäre Ekin-Şehir, den er hinten rechts auch sich vorstellen könnte. Und ansonsten eben Bella Kotschap hat er gesagt. Also Dekali hat er gar nicht so genannt. Wahrscheinlich würde er dann eher einen Dekali in die Mitte ziehen und einen Bella Kotschap auf außen bringen, weil er vielleicht noch einen Ticken schneller ist. Aber ja, muss man abwarten. Wir gehen ja davon aus, dass Bockhorn spielen kann. Wir hoffen, dass er jetzt nicht irgendwie eine kurzfristige Verletzung auftritt. Und dann, ja, denke ich, hat er es ja beim letzten Mal auch souverän gelöst, als er daran musste. Da mache ich mir auch keine großen Sorgen. Natürlich hat Hamburg keine schlechte Offensive. Das ist uns allen bekannt. Vor allem der Mann in der Mitte, den kennen die meisten von uns ja ganz gut aus ein paar Jahren bei uns. Aber Ja, das wird Bockhorn, denke ich mal, ganz ordentlich über rechts machen.
Gerade das mit Ekin-Şehir finde ich dann aber doch ziemlich interessant, weil du ja eher weniger von ihm hörst. Im Winter wurde dann da auch mit einer Leihe oder einem kompletten Wechsel direkt spekuliert und dass er dann doch halt eine ernsthafte Option, vor allem für eine Position ist, wo du ihn eigentlich nicht siehst, finde ich dann doch schon sehr interessant. Es würde mich freuen, wenn er halt irgendwie nochmal Einsatzminuten bekommt, aber du hast es dann auch schon im Verlauf des Podcasts gesagt, dass so jetzt nicht die Zeit dafür ist, um irgendwelchen Spielern Einsatzzeiten zu geben, um was weiß ich, dass die Spielpraxis sammeln können oder dass der Preis nach oben getrieben wird. Da sind wir aktuell einfach nicht in der Situation für, dass wir sowas machen könnten. Und ja, vielleicht kommt Baris in dieser Saison noch irgendwie in den Kader durch Trainingsleistungen und verdient sich dadurch noch einen Einsatz. Wäre schön, weil, naja, seitdem er halt im Profikader ist bei uns, dann war halt die Leihe, die sehr schlecht gelaufen ist und er hat dann unter Thomas Reis oder halt auch schon davor spielt halt eigentlich gar keine so großen Rollen mehr. Mal gucken, wohin dann sein Weg demnächst führen wird.
Genau, der läuft ja auch im Sommer aus, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Ich meine 2022.
Ja, tatsächlich, gut. Ich weiß nicht, in irgendeinem Sommer, das war ja, ich glaube, als er verlängert wurde, das war so ein Sommer, wo sie irgendwie jeden Tag irgendwie abwechselnd Verlängerung, am nächsten Tag wieder Neuverpflichtung bekannt gegeben haben. Ich weiß nicht mal ganz, was da
Ja, und
am
dann haben
Ende
sie an dem
veröffentlicht
Tag, wo
wurde.
wir halt dachten, 14 Uhr, da gibt der VfL wieder was bekannt, haben sie dann gepostet, ja, nee, wir haben jetzt die Pause, wir geben hier nichts bekannt. War ein
Ja,
bisschen
das war dann
frech.
am Freitag, glaube ich, ne?
War das nicht sogar der Sonntag, wo wir mit der Faninitiative eine Radtour gemacht haben?
Das war ein Samstag, aber gut, es muss
Guck
man
mal,
erfahren, wie es.
war nicht Freitag und war nicht Sonntag, war der Samstag, lagen wir beide falsch.
Ja, muss man mal gucken. Also am Ende, ich weiß nicht genau, bis unser Vertrag ist, aber kann gut sein, dass es 2022 war. Hätte man jetzt auch mal eben nachgucken können, aber gut. Was noch ein Thema ist, was gut, Basi jetzt nicht direkt betrifft, weil er da, glaube ich, auch außen vor ist, aber war ja auch mal, der ist ja, ich weiß nicht, seine zweite Nationalität oder Hauptnationalität. Was war das?
Aserbaidschan.
Aserbaidschan, ne, genau. Ich hatte es halb im Kopf, aber war mir nicht ganz sicher. Der ist ja momentan auch eher da nicht gefragt. Es ist so, dass nämlich, da wurde Sesi darauf angesprochen, einfach PK, dass quasi beim nächsten Spiel, also wir haben ja dann nach dem Freitagsspiel gegen Hamburg eine längere Pause, 10 Tage bis zum Montagsspiel bei Fortuna Düsseldorf, ne? Genau,
Ja.
bei Fortuna Düsseldorf. Und das ist so, dass das schon in die Abstellperiode für Länderspiele fällt, nämlich spielt unter anderem, oder es fängt da die U21 EM an. Und da haben wir natürlich auch Jungs, die dafür in Frage kommen. Also vor allem Maxim Leitsch, der da ja zuletzt immer nominiert war. Bei Bella Kotschap ist es so, dass da auch irgendwelche Sachen anstehen könnten. Mit Lehrgängen hatte sie noch genannt. Also da sind sie momentan noch in Gesprächen. Da können wir alle ein bisschen gespannt sein, was dann am Ende rauskommt. Gamboa ist ja auch für seine Nationalität wieder gefragt, genauso wie eben ein Silvia ja auch, obwohl er bei uns nicht so glänzen kann, aber da war er doch trotzdem eigentlich meistens unterwegs. Das wird uns nicht so sehr wehtun, wenn er weg ist, aber wenn natürlich mit Gamboa, ABK und Leitsch plötzlich 3 von 4 Stammverteidigern weg wären, wäre das schon eine bittere Geschichte. Da ist man wohl noch im Austausch und er meinte aber auch, also Sesi meinte auch, dass man da prinzipiell immer einen ganz guten Kontakt hatte und die natürlich auch verstehen, dass das für uns sehr wichtige Spiele sind. Also können wir dem Ganzen, glaube ich, recht positiv entgegenblicken, aber das ist eine kleine Sache, wo man noch nicht so ganz weiß, was dann da im Kader los sein wird.
Da wissen wir dann in der Folge vor Fortuna wahrscheinlich mehr.
Genau, ja, da sind ja die Einladungen dann auf jeden Fall durch und da wird das, denke ich mal, alles geklärt sein. Vielleicht wissen wir auch schon was in der Folge nach dem Hamburg-Spiel, wobei, naja, das wäre ja schon am Samstag, also oder Sonntag, da gehe ich mal nicht unbedingt von aus, das wird sich, denke ich, Anfang nächster Woche klären, also dann werden wir da im Vorhinein, denke ich, drüber sprechen können.
Genau. Gut, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich jetzt überleiten zum Gegnergespräch.
Genau, ja, also ansonsten die PK war recht lang, da wurden noch ein paar Sachen, unter anderem Tesche wurde nochmal angesprochen, da der ja im Hinspiel sehr, sehr wichtig für uns war und der wurde nochmal nachgefragt, weil er ja womöglich auch einer gewesen wäre von denjenigen, die im vorletzten Sommer, als da diese, naja, zweifelhaft diskutierten Entscheidungen getroffen wurden, die auch ein bisschen unpopulär waren, mit Hoogland und Chelozzi wurden abgesägt, da sollte wohl auch ein Tesche gehen. Aber Sesi hätte sich, laut Günther Pohl, war er wohl derjenige gewesen, der an ihm festgehalten hat und gesagt hat, wir brauchen den Mann noch. Und dass er, wenn das so gewesen ist, nicht ganz falsch lag, das haben wir, denke ich, in den letzten Wochen und Monaten alle gesehen. Wir hoffen mal, dass er jetzt auch in diesem Spiel wieder eine gute Figur uns abgeben wird.
Richtig, der ist auf jeden Fall ein wichtiger Mann bei uns im Mittelfeld, denn nichtsdestotrotz ist es genauso wichtig, dass wir zur neuen Saison einen Ersatz für ihn finden, weil Jünger wird unsere Doppelsechs da nicht mehr zusammen. gerechnet gehen die ja beide auch schon auf die 70 zu, meine ich. Oder sind schon über 70?
Ich glaube
Ich glaube.
69, oder? Also ich
Ja,
glaube,
ich.
Tesch ist noch ein Ticken jünger, aber Toto wurde jetzt gestern 35. Insofern, ja, das ist für einen Fußballer sind sie beide schon im gehobenen Alter.
Richtig. Okay, gut. Dann hört ihr jetzt im Anschluss das Gegnergespräch mit Alex. Wir hören uns bei der Folge nach dem Spiel wieder, hoffentlich mit froher Kunde. Auf Wiedersehen.
Auf den Heimsieg, bis dahin. Ciao, ciao.
Bevor wir jetzt endgültig ins Gegnergespräch kommen, eine kurze Anmerkung von mir. Mir ist gerade bei der Bearbeitung der Folge aufgefallen, dass Alex und ich uns über Christian Gamboa unterhalten. Ich ihn auch in der Startelf sehe beim Spiel gegen den HSV, was logischerweise ja nicht möglich ist, wegen seiner 10. gelben Karte. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Da war ein bisschen der Wunsch da, dass Gambo doch spielen kann. Ich wollte es nur vorher anmerken, bevor ihr euch wundert, was ich da erzähle. Wie ihr vorher gehört habt, weiß ich, dass er gesperrt ist, nur da ich das gedacht habe. Jetzt viel Spaß mit dem Gegnergespräch mit Alex. Auf Wiedersehen. Und jetzt sind wir auch schon wieder beim Gegnergespräch angekommen und mal wieder ist eine bekannte Stimme dabei, nämlich Alex. Hallo.
Moin.
Ja, bekannte Stimme, du hast die Gegnervorstellung am Anfang gemacht, warst dann in der Hinrunde auch dabei und jetzt in der Rückrunde bist du auch wieder dabei und ja, in der Zeit hat sich dann ein bisschen was verändert. In der Hinrunde, als wir nach Hamburg gereist sind, war der HSV bis dahin noch ungeschlagen. Danach ja dann nicht mehr. Ist immer sowas, worauf wir Bochumer ganz gerne jetzt zurückblicken in nächster Zeit. Und jetzt momentan, die Ergebnisse der letzten Wochen waren ja auch alles andere als positiv für den HSV. Der letzte Sieg war, meine ich, im Januar gegen Paderborn.
Jo.
Was stimmt dich denn jetzt aktuell optimistisch, dass ihr demnächst aus dieser Formkrise rauskommt? Also ich habe mir das Spiel gegen Kiel logischerweise angeguckt und da wirkte der HSV schon eigentlich als die bessere Mannschaft und der Sieg wäre auch verdient gewesen, aber es hat dann zum Schluss nicht gereicht. Also wie siehst du das? Was denkst du, passiert in den nächsten Wochen und wann fahrt ihr den nächsten Sieg wieder ein?
Ja, ich hoffe mal am Freitag, aber man muss auch sagen, also zunächst mal, ich war ja in der Hinrunde schon dabei, wie du erwähnt hast, und Bochum hat einen krassen Verlauf genommen in der Zeit. Also ich hatte sie auch auf Platz 3 oder so in meiner Prognose vor der Saison oder Platz 4, ich bin mir gerade nicht sicher, aber so krass, also die Dominanz hätte ich jetzt auch nicht erwartet, auch wenn das wenn es ein paar Unentschieden und ein paar Niederlagen gab. Also Bochum geht da schon relativ souverän durch und ich habe euch auch so als Vorprognose auf dem Aufstiegsplatz am Ende der Saison, also Stand jetzt. Ansonsten, was mich positiv stimmt, eigentlich nur das Spiel gegen Kiel. Also die Form kann man nicht als positiv sehen. In den letzten 5 Spielen kein Sieg und so weiter, das ist ja schon erwähnt. Letzter Sieg Januar, Paderborn, dann gegen Aue 3-1, noch in 3-3 verwandelt, also im negativen Sinne. Würzburg Pauli verloren und ja, das, was mich positiv stimmt, gegen Kiel hat man eine ganz andere Mannschaft gesehen, meiner Meinung nach. Also Pauli war ein sehr schwaches Spiel. Pauli war eigentlich die bessere Mannschaft, hatte bessere Spielanteile. Würzburg hatte über 45 Minuten die besseren Spielanteile. Kiel waren wir eigentlich 90 Minuten dominant, haben halt das unglückliche Tor in den ersten 10 von Kiel, also von Lee dann auch bekommen. Ein individueller Fehler. Ansonsten 6, 7 gute Chancen gehabt. Ein Tor ist jetzt natürlich nicht so gut, aber wenn, also sagen wir es so, im Normalfall, wenn wir in noch einem Spiel 6, 7 Chancen haben in der Saison und mit so jemandem wie Terodde vorne drin und mit den ganzen Spielern, mit Dudziak und so weiter, die ja eigentlich auch Tore schießen können, Jatta, das werden wir nicht nochmal mit einem Tor abschließen. Also ich bin nicht so negativ wie ein Großteil der HSV-Bubble gestimmt.
Erstmal zu deinem Anfang. Ich glaube, du bist damit nicht alleine. Ich denke sogar, dass ganz viele Bochumer nicht erwartet haben, dass man so durch die Saison geht. Also auch mit der Konstanz jetzt Anfang des Jahres ein bisschen durchwachsen gewesen, aber trotzdem halt immer konstant weitergepunktet. Und jetzt, dass man da sogar als Spitzenreiter in die Entscheidungsspiele geht, was heißt Entscheidungsspiele, in die Topspiele, da haben echt, glaube ich, die wenigsten damit gerechnet, als wir in der Hinrunde dann 3-1 gegen euch gewonnen haben. Und ja, gut, das Spiel gegen Kiel, du hast dann schon gesagt, viele Chancen, dann daraus wenig gemacht. Aber ich meine, auf Twitter hast du auch geschrieben, dass du eigentlich irgendwie das Gefühl hast, dass du dass diese Spieler, die jetzt da alle gut aufgespielt haben, dass das nicht nochmal so passieren könnte. Also, dass das wahrscheinlich Erfahrung aus den letzten Wochen, aber es klang jetzt dann doch wieder ganz anders. Ist dann auch, ich denke mal, du hast dann halt logischerweise auch ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Also, glaubst du schon, dass diese Leistung, die sie da abgerufen haben, nochmal abgerufen werden kann von allen Beteiligten?
Ich weiß nicht genau, was ich auf Twitter gesagt habe. Könnte auch sein, dass ich das irgendwie falsch formuliert habe, aber ich meinte erstmal, dass wenn wir nochmal so eine Leistung abrufen, wenn nicht unentschieden spielen werden, das war jetzt gar nicht so gemeint, dass wir no nicht nochmal so gut spielen, aber ich glaube, ich erinnere mich dunkel, dass daran, ich meinte, dass so viele Spieler einen extrem guten Tag haben und wir das nicht mehr schaffen, wenn du das meinst. Meinst du
Ja,
das?
genau, das meinte ich.
Gut, okay, dann hast du es doch nicht falsch verstanden. Ich hatte den Tweet einfach noch nicht mehr im Kopf. Ja, also da halte ich auch immer noch dran fest. Also ich glaube, gerade bei Jatta, der so seine zwei, drei guten und dann zwei, drei extrem schlechten Spiele im Monat hat, ist das ein bisschen schwierig einzuschätzen. Dann auch Kim Zombie, der da extrem, ich würde nicht sagen, inconsistent ist, aber er ruft auch nicht konstant defensiv vor allen Dingen und physisch seine Leistung ab in den Zweikämpfen. Da hat halt alles ausnahmsweise mal gestimmt, nur halt nicht das Endprodukt. Und ich glaube nicht, dass das gegen Bochum nochmal so wird, dass wir so einen Fußball spielen werden. Logisch, es gehören zwei Mannschaften dazu. Bochum ist auch noch ein ganz anderer Gegner als Kiel, meiner Meinung nach, auch wenn ich Kiel dann nicht irgendwie unterschätzen möchte, gerade jetzt, wo wir gegen sie gespielt haben. Aber Bochum kann nochmal ein ganz anderes Spiel dominieren und ich denke, die werden deutlich mehr, also ihr werdet deutlich mehr Spielanteile haben als Kiel. Muss man nochmal schauen, wie wir gegen den Ball spielen und wie wir in die Zweikämpfe gehen, wie wir das Mittelfeld da den Kampf angehen. Aber ansonsten, ich denke nicht, dass wir nochmal so spielen wie gegen Kiel. Das stimmt.
Vor allem, weil ich weiß nicht, inwiefern das dann am Ende reingespielt hat bei der Leistung von Kiel, aber die haben ja immer noch die Doppelbelastung mit dem Pokal, was ja auch entscheidend werden kann dann am Ende im Kampf um den Aufstieg, dass sie jetzt immer noch weiter im Pokal sind. Aber sie kamen dann ja gerade aus Essen und dann wieder die lange Rückfahrt unter der Woche zurück. Da hat das bestimmt auch so ein bisschen da reingespielt, dass ihr habt natürlich trotzdem gut gespielt, aber halt auch so dominant auftreten konntet. Wer dann natürlich ja nicht dabei war Leibold, der gegen St. Pauli, muss ich so deutlich sagen, dann schon eine ziemlich dämliche rote Karte bekommen hat in den Schlussminuten. Ich denke mal, das siehst du genauso.
Ja, auf jeden
Aber es hat den Eindruck gemacht, als sei das gegen Kiel jetzt nicht das Problem gewesen. Und ich meine auch gehört zu haben, dass ihr generell, wenn Leibold gefehlt habt, noch kein Spiel verloren habt. Und speziell dann auch die linke Seite mit Kittel und Wagnermann waren das ja, glaube ich. Darüber ging ja alles bei euch. Wie hat sich denn das Spiel bei euch so verändert, seitdem euer Kapitän weg ist, der ja auch für gefährliche Flanken bekannt ist in der Liga, beziehungsweise letzte Saison dafür bekannt war?
Ja, also die gefährlichen Flanken, du meinst ja auch schon, die sind diese Saison leider in extrem, extrem gedrosseltem Maße da. In Volumen immer noch. Also er bringt viele Flanken, aber ja, also ich will da gar nicht Ursachenfindung jetzt machen, aber das ist halt, Leibold war diese Saison, ich weiß nicht, ob ich da alleine stehe in der Bubble oder ob das andere HSV-Fans auch so sehen, nicht einer der stärksten bei uns. Also er hat seine, ich glaube, zwei Vorlagen und sein eines Tor dann gegen Würzburg. Und ansonsten defensiv, das ist jetzt, könnte ein Hot Take sein, aber ich finde, Leibold ist grundsätzlich defensiv eine No-Show, also kein Faktor. Wagnermann ist ein extremer Hustler, könnte man sagen. Also er geht da die Seite hoch und runter und er macht auch viel in der Defensive, auch wenn das nicht so auf den ersten Blick auffällt, aber er ist halt sehr viel Box-to-Box-mäßiger auch als Außenverteidiger als ein Leibold oder ein, wen könnte man da noch nehmen? Leibold erinnert mich immer ein bisschen an Philipp Max von seinen Spielanteilen, aber halt vielleicht eine Light-Version davon. Ja, also ich finde nicht, dass es unserem Spiel geschadet hat, ging hier ganz und gar nicht. Gerade, dass wir nicht so viele Flanken geschlagen haben und nicht immer sofort das als erstes Mittel genommen haben, hat uns vielleicht ganz gut getan.
Wobei das mit den Flanken ja auch dann mit so einem Spieler wie Terodde, der ja dann jetzt, glaube ich, ja, weiß ich nicht, wie viele seiner letzten Tore, ich glaube, es waren über 70, im Strafraum gemacht hat, der da ja auch kopfballstark ist, immer ein recht gutes Mittel ist. Aber wenn die dann in dieser Saison jetzt gerade von Leibold nicht mehr ankommen, das wäre dann für euch wahrscheinlich schöner, wenn ihr einen Leibold mit der Form der letzten Saison hättet und einen Terodde, dann sähe das Ganze auch wahrscheinlich wieder anders aus.
Ja, also grundsätzlich ist es so, wir hatten auch unter Hacking ein System, das Leibold extrem in die Karten gespielt hat, also auch mit Kittel, der dann eher invertiert gespielt hat und Leibold dann komplett auf dem Flügel. Das haben wir diese Saison auch ein bisschen versucht und es hat nicht so funktioniert, vor allem weil Kittel auch extrem stark nachgelassen hat zu Beginn der Saison. Das hat sich ein bisschen gefangen, aber Leibold hatte auch dann natürlich in der Summe an Assists eingebüßt und ja, ich würde bei Terodde würde ich tatsächlich sagen, dass er, auch wenn Hinterseher damals, also in 18, in 1920, nicht schlecht im Strafraum war, Terodde ist auch ein bisschen mobiler, würde ich fast sagen, als ein Hinterseher. Wir hatten die Diskussion mal sogar auf der Timeline, dass du meintest, Hinterseher ist ein bisschen wie Lasogga von der Workrate und von seiner Spielbeteiligung. Und Hinterseher ist halt nicht ganz so schlecht gewesen wie Lasogga damals, aber er war schon nicht der spielstarke Mittelstürmer, auch wenn er natürlich viel gelaufen ist und so weiter für seine Verhältnisse. Aber Terodde ist da von der Technik her und von der Ballbehandlung im Strafraum vor allen Dingen. Da musst du nicht mal eine Flanke schlagen, den kannst du einfach den Ball zuspielen, mehr oder weniger. So wie gegen Kiel auch, wie es Jatta gemacht hat. Und wenn er dann irgendwie eine Möglichkeit hat zum Abschluss, dann macht er den.
Ja, das kennen wir sehr gut aus Bochum.
Ja, und ich weiß nicht, also Luftduelle jetzt gerade, auch wenn er ein sehr guter Kopfballspieler ist, St. Pauli hatte zwei, drei mit, ich möchte jetzt nicht falsch aussprechen,
Ja,
Reguinason.
ich hatte auch das Problem bei der Folge vor St. Pauli. Ich kann es dir immer noch nicht sagen, wie der ausgesprochen wird, aber der
Ja.
Norweger in der Innenverteidigung bei St. Pauli.
Genau, der Tore Reguinason, mit dem hatten die drei sehr starke, also in der Luft sehr starke Innenverteidiger am Ball jetzt nicht so, aber hat ja gereicht, wie man gesehen hat. Und Leibold hat irgendwie in Würzburg und dann gegen Pauli auch relativ viele Flanken reingehauen. Würzburg hat auch mit, den Namen gerade vergessen, aber dem Brasilianer und
Douglas, meine ich. Und
Douglas, danke.
Fälscher meinst du
Genau.
dann noch, den Außenverteidiger?
Ja, unter anderem den auch, ja. Da haben sie ein paar Spieler, die ganz gut den Ball abschirmen können oder auch im Kopfballduell sind, relativ robust und das ist halt im Endeffekt dann ein verlorenes Duell, da 12 Flanken reinzuhauen, wo der meistens der Innenverteidiger vor dem Mittelstürmer steht und da muss man auch, also ein bisschen Leibold in die Kritik zu nehmen, da muss man auch mal die Übersicht haben, vielleicht mal nicht die Flanke reinzuhauen.
Ja, das mit dem Flanken könnte dann gegen Bochum vielleicht dann doch wieder ein besseres Mittel werden, je nachdem, wie halt der VfL auftritt. Gegen Fürth, vor allem in der ersten Halbzeit, kam dann Raum auf links doch meiner Meinung nach viel zu oft zu flanken. Also da hatte halt Gamboa bei uns deutliche Probleme. Und dann hatten wir noch Glück, dass Rogota in der Mitte halt eben kein Terodde ist, der da mal so richtig kaltschnäuzig ist, sondern da seine Chancen hat liegen lassen. Da bin ich dann mal gespannt, je nach System vom VfL könnte das dann vielleicht auch wieder so sein, dass euer Trainer in dem Spiel dann vielleicht doch auf Flanken setzt, wobei das Leibold ist ja immer noch gesperrt, deswegen denke ich auch mal, dass du das so siehst, dass es das dann eher unwahrscheinlich ist, dass man über Flanken kommt, wenn man halt jetzt auch gegen Kiel gesehen hat, dass diese Mannschaft andere Stärken hat.
Ja, also Flanken, natürlich wird es die eine oder andere Flanke geben, aber insgesamt, ich weiß jetzt nicht, wie das aussah. Ich weiß nicht, ABK ist 1,90 ungefähr, also bei der Kotschaft.
Ja, ungefähr.
Ja, da ist er auch vielleicht mal, also wenn wir davon ausgehen, dass wieder ein bisschen mehr über die linke Seite läuft und ABK ist ja der rechte Innenverteidiger bei euch. Dann ist er halt im Endeffekt auch derjenige, der vor dem Ball steht. Und das könnte halt. Ich gehe davon aus, dass er stark im Kopfballduell ist. Ich habe Bochum, um ehrlich zu sein, also auf ihn achte ich jetzt nicht so viel, aber zumindest von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber er war schon nicht schlecht in der Luft. Also das könnte wieder ein Problem bei Flanken sein. Ansonsten, Gamboa ist kein schlechter Rechtsverteidiger, aber da könnte man vielleicht mal mit Kombinationsspiel was sehen. Ich glaube, Suarez ist defensiv ein bisschen stärker und Da werden wir uns vielleicht ein bisschen schwerer tun. Also, ich weiß nicht, wie siehst du das? Wer ist von euch der defensivere Außenverteidiger?
Dann doch schon Danilo. Also Gamboa kommt halt auch sehr oft über seine Geschwindigkeit, Danilo eher über die Technik. Und dann laufen schon mehr Sachen, finde ich, über rechts, wenn es halt über die Außenverteidiger geht. Wobei man das ja schon. Bei uns ist es ja so, dass die Bälle, wenn sie in der Offensive sind, eher bei Robert Joule landen. Deswegen sind die Außenverteidiger eher dafür da, den Ball halt nach vorne zu treiben. Danilo mit seiner Technik, Gamboa mit seiner Geschwindigkeit, da dann halt auch dementsprechend Räume zu schaffen, die dann, wodurch man dann Robert Joule einsetzen kann. Also, aber ich würde trotzdem sagen, aufgrund der Geschwindigkeit ist es halt am Ende Gamboa. Und da ist es halt dann auch die Frage, wie das System bei uns ist, ob man jetzt einen Holtmann oder einen Blum hat, der wieder defensiv mitarbeitet, weil dann steht man hinten halt bei uns schon recht gut. Also ich kann mich an wenige Situationen erinnern, wo dann über Flanken es bei uns im Strafraum gefährlich wurde. Also eigentlich stehen wir da dann doch tatsächlich sehr gut, außer jetzt in der ersten Halbzeit gegen Fürth, wo es dann, wie schon gesagt, glücklich war, dass wir da nicht weiter in Rückstand geraten sind.
Ja.
Okay, gerade eben hast du dann schon Sonny Kittel angesprochen, der jetzt wieder ein bisschen besser in Form ist, über den würde ich dann auch gerne nochmal ein bisschen reden. Meiner Meinung nach ist er momentan auch eigentlich einer eurer stärksten Spieler. Würdest du der Aussage erstmal so zustimmen oder sagst du, da ist nicht so?
Nee, da würde ich auch mitgehen. Also Kittel war gegen Kiel wieder einer der Besten. Man könnte auch sagen, der Beste. Also er hatte viele sehr gute Aktionen, auch ein paar hochkarätige Chancen rausgespielt. Ich kann mich gerade an die eine Situation erinnern, wo er nach innen gezogen ist und dann, ich meine, das war Wagnumann, die Flanke an Wagnumann reingeschlagen hat und der den Ball direkt auf den Torwart geköpft hat, also auf Gelios. Das war ein bisschen unglücklich, aber Kittel hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht, auch gute Dribblings drin gehabt, gute Flanken und also er war so derjenige, von dem man jetzt die Flanken erwartet hat und auch die Flanken bekommen hat. Wenn Leibold nicht da war, Wagnermann jetzt eher weniger, auch wenn da auch ein paar drin waren. Aber ja, also Kittel ist schon bei uns einer der stärksten. Ich würde noch gerne Jatta hervorheben, also jetzt gerade, wo er wieder in guter Form ist. Es könnte natürlich sein, dass es gegen Bochum ganz anders aussieht, dass er wieder einer von den Tagen erwischt hat, wo man sich nur im Kopf fassen kann und denken, warum er den Ball da so annimmt oder warum er da ins Dribbling geht. Aber so wie er jetzt aktuell spielt, könnte er gegen Bochum auch einer der Besten und einer der Schlüsselspieler für uns werden.
Also aus Bochumer Sicht hoffe ich natürlich, dass er da dann eher einen schlechten Tag erwischt. Nochmal auf Kittel bezogen, was macht ihn im Allgemeinen denn deiner Meinung nach so stark und wie kann er uns gefährlich werden im Spiel?
Was ihn stark macht, ist, dass er eigentlich nicht so wirklich der Flügelspieler ist, mit dem andere rechnen. Also er kann sowohl ganz außen bleiben als auch im Halbraum spielen und eventuell eine Option nach innen bieten, also zum Abspiel, als auch zentral spielen. Also man hat ihn auch gegen Kiel öfter mal zentral gesehen, im 16er Bereich, also kurz dahinter, logischerweise. Für Flanken ist er jetzt nicht der beste Abnehmer. Ja, also ich würde sagen, seine Flexibilität nicht unbedingt in der Aufstellung, aber im Spiel, also die Laufwege, die Übersicht auch. Er hat sehr viel, was ihn zu einem guten Zweitligaspieler macht. Also kennt ihr ja wahrscheinlich auch von Jules, der sehr viel anzubieten hat, der Kreativität, gute Passwege, auch ganz gut als Anspielstation im Mittelfeld. Der kann ja eigentlich auch alles. Und Kittel ist auch einer von der Sorte, der abgesehen von vielleicht Geschwindigkeit mit sehr viel aufzubieten hat.
Also dann tatsächlich so ein bisschen der Robert Joule bei euch, wenn man das so sagen kann, oder Robert Joule ist und der Sonny Kittel bei uns. Dann treffen da ja am Freitag zwei sehr starke und vor allem kreative Spieler aufeinander. Da kann man ja mal gespannt sein, was das dann für ein Fußballspiel wird.
Jo, auf jeden Fall.
Dann kommen wir jetzt auch tatsächlich schon zu meiner letzten Frage. Und die ist, dass man ja momentan auf Social Media diese typischen Sachen, wie es in den letzten Jahren auch immer war, hört, von wegen der HSV vergeigt wieder den Aufstieg. Warum glaubst du denn, schafft es der HSV doch noch jetzt aufzusteigen, obwohl man aktuell nur auf Platz 3 ist es tatsächlich sogar, ist?
Ja, also man muss sich immer ein bisschen selbst ins Gedächtnis rufen. Im Endeffekt sind das nur Narrative. Fußball ist ein Sport, in dem es sehr viele Narrative gibt, die im Endeffekt dann auch ausgespielt werden, aber genauso viele Narrative werden zerstört. Man muss denken, wir waren in der Bundesliga lange die Unabsteigbaren und hatten diese 4, 5 Jahre, wo wir immer ganz knapp am Abstieg vorbeigeschrammt sind. Und genauso ist es jetzt gewesen mit den 2 Jahren, könnten jetzt 3 werden, die am Aufstieg vorbeischrammen, aber im Endeffekt sind alle Narrative nur Narrative. Und so wie wir in der Saison aufgetreten sind, der Saisonverlauf war grundlegend anders als der letztes Jahr mit Hacking oder halt der im Jahr davor mit Hannes Wolf. Ich muss das auch immer Kollegen sagen, die meinen, nee, das ist gelaufen, das holen wir nicht mehr, die Saison können wir vergessen. Das hört man ja auch immer bei uns. Und ein bisschen auch höre ich es in meinem Gewissen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe einfach, dass es nicht der Fall wird und so wie wir gegen Kiel gespielt haben, also wenn wir das ein bisschen aufrechterhalten können gegen Bochum und vor allem gegen Heidenheim, was meiner Meinung nach noch wichtiger ist. Bochum ist ein Spiel, was wir noch unentschieden spielen oder verlieren können. Es sind noch 9 Spieltage meiner Meinung nach. Also nein, nicht, das ist ein Fakt, aber meiner Meinung nach können wir das noch holen, selbst wenn wir gegen Bochum vielleicht nicht gewinnen. Also das wird echt wichtig, die Form nochmal mitzunehmen und deshalb fand ich auch, dass es ein wichtiges Spiel war, dass wir nochmal ein anderes Gesicht gezeigt haben von uns.
Vor allem, was ja euch dann auch noch in die Karten spielt, ist, dass ihr nach dem Bochum-Spiel ja dann die Top 3 alle schon gegen die gespielt habt. Dann kommt natürlich noch Heidenheim, ist dann natürlich auch noch ein schwerer Gegner, vor allem mit Tim Kleindienst. Die haben da jetzt vorne nochmal ordentlich an Qualität dazu gewonnen, aber die Top 3 sind dann bei euch weg und dann könnt ihr euch halt komplett auf den Saisonendspurt konzentrieren. Während halt zum Beispiel bei uns das Kiel-Spiel noch ansteht und das halt dann nicht direkt nach euch ist, sondern wir dazwischen noch gegen Düsseldorf spielen. Zum Beispiel habt ihr ja St. Pauli auch schon hinter euch, die ja momentan mit zu den formstärksten Teams der Liga zählen. Also, wenn man so auf die nächsten Spiele guckt, dann sind da auf jeden Fall einige dabei, wo ihr halt noch 3 Punkte holen könnt und weil es oben halt noch so eng beieinander ist, ist es da auf jeden Fall noch nicht vorbei. Also, wer jetzt schon davon spricht, dass der HSV ganz sicher den Aufstieg vergeigt, der wird, denke ich mal, in den nächsten Wochen sich noch wundern, wie lange das da oben eng bleibt und wie lange der HSV dann da noch dranbleiben wird oder vielleicht sogar sich festbeißen wird.
Ja, also ich finde auch, wir haben von allen Aufstiegsfavoriten, wenn man jetzt Düsseldorf und ich würde fast sagen Karlsruhe noch dazu zählt, führt natürlich auch, da haben wir das einfachste Restprogramm dann in den letzten 5 Spieltagen, eigentlich schon nach Hannover fast, also in den letzten 6, Nürnberg, Sandhausen, auch wenn ich die nicht unterschätzen möchte, aber Braunschweig ist zum Beispiel ein ganz anderes Kaliber als Bochum oder Kiel dieses Jahr. Deshalb meinte ich auch, wenn wir mit dem Volumen weiter Chancen rausspielen können und nicht unbedingt so krass reinchoken wie gegen Kiel und da vielleicht mal mehr als eine davon nutzen, reicht ja, wenn es 2 oder 3 sind im Zweifel. Also das dürfte schon machbar sein, das Restprogramm.
Ja, das wird sich dann in den nächsten Wochen alles zeigen, wie das da weitergeht. Es bleibt spannend in der zweiten Liga. Es wird wahrscheinlich viele Nerven kosten bei allen Fans von den Vereinen, die da noch oben stehen. Da, danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Und dann hören wir, also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns in der Nachbesprechung nach dem HSV-Spiel wieder. Auf Wiedersehen.
Ciao.